Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen an diesem ersten Weihnachtstag ein Wort besprechen aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Da heißt es in Vers 20. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Ich lese nochmal. Sie priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich möchte mit einer kleinen Episode aus dieser Weihnachtsgeschichte anfangen. Ein paar wirklich belanglose Männer. Keine Spur von Prominenz. Ein paar ganz einfache Männer verlassen im allerersten Morgengrauen des allerersten Weihnachtstages ein kleines Landstädtchen. An einem der letzten Häuser, da haben sie noch aufgeregt auf einen Bürger eingeredet, der aus seinem Haus getreten war, um mal nach dem Wetter zu sehen. Und der schüttelt den Kopf hinter den Männern her. Und diese Männer haben nun das Städtchen Bethlehem hinter sich gelassen. Sind ins freie Feld gekommen und da hebt einer an, einen Lobgesang. So fängt an. Ein Mann, dessen Namen wir nicht kennen, von dem die Geschichte keine Notiz nahm, stimmt ein Loblied an und die anderen fallen ein. Und das klang sicher wundervoll über die Fluren Bethlehems, während die Sonne aufging über dem judäischen Bergland. Man spürt diesem Männergesang an, dass die Herzen bewegt sind. Ah, in ihren Herzen war ja auch die Sonne aufgegangen. Hübsches Bild, nicht? Meine lieben Freunde, eine kleine Episode von unerhörter Bedeutung. Denn denken Sie, dieser Lobgesang da im Winkel der Erde, von ein paar namenlosen Männern angestimmt, der hat seitdem nicht mehr aufgehört. Der hat immer weitere Herzen ergriffen. Ja, er ging um den Erdball. Es ist herzbeweglich zu denken, dass dieses Loblied vom allerersten Weihnachtsmorgen heute Morgen von Millionen aller Kontinente und Länder und Rassen angestimmt wird. Es ist herzbeweglich zu denken, dass in allen Sprachen der Erde dieses Kind dort in der Krippe, um dessen Willen die Hirten gesungen haben, gelobt wird. Ne? Sie priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, heißt von den Hirten. Da müssen wir fragen, was haben sie denn gehört und gesehen? Was haben sie in aller Welt gehört und gesehen? Je länger ich die Weihnachtsgeschichte ansah, desto klarer wurde mir, sie haben sehr merkwürdige und sehr eigenartige Dinge gesehen. Ich möchte drei seltsame, eigenartige, merkwürdige Tatsachen nennen, die sie gesehen und gehört haben. Wir beschreiben den Text und die Predigt. Sie sahen drei seltsame Tatsachen. Erstens, die Hauptperson der ganzen Geschichte, die tut nichts und die sagt nichts. Das ist nicht eine merkwürdige Sache. Meine Freunde, wenn Sie einen Roman lesen, die Hauptperson, die tut viel und die sagt viel. In der Weihnachtsgeschichte, das merkwürdig, sagt die Hauptperson kein Wort und tut auch nie einen Strich. Ich möchte dir zeigen, wie war in der Weihnachtsgeschichte kommen viele Gestalten vor. Josef und Maria und die Leute von Bethlehem und die Hirten und Boten, Gottes himmlische Heerscharen und Schafe. Aber unbestreitbar ist die Hauptperson, der auch das Loblied gilt, das Baby, das Kindlein, das doch in Bethlehem keinen Raum fand und darum in eine Krippe gebettet wurde, aus der die Tiere sonst fraßen. Das ist die Hauptperson. Um die geht alles. Und diese Hauptperson, wie gesagt, die sagt kein Wort in der ganzen Geschichte und tut auch nichts in der ganzen Geschichte. Das ist eine merkwürdige Geschichte, wo die Hauptperson nur da ist. Nur da ist, meine Freunde. So eine Geschichte hat es nie wieder gegeben, wo die Hauptperson nur da ist. Also, das muss ich in Klammern eben sagen, dieses Kind Jesus hat später, als es zum Mann wurde, viel gesagt, Gewaltiges gesagt. Es hat zum Beispiel die Bergpredigt gesagt, die wir in unserem jungen Augenblick unserer Bibelstunde besprechen. Jedes Wort wie ein Hammerschlag. Der große Hindu Mahatma Gandhi hat gesagt, es sei nie etwas Größeres geschrieben worden als die Seligpreisung der Bergpredigt. Ja, dieser Jesus gesagt. Und er hat später Gewaltiges getan. Er hat Aussätzige angerührt und dann wurden sie gesund. Er hat Tote aus den Gräbern gerufen. Er hat Dämonen vertrieben. Er hat die Sünde aller Zeiten und aller Welt auf sich genommen und das Kreuz getragen, auf das wir der Sünde abgestorbene Gerechtigkeit leben. Er hat es Todesriegel zerbrochen, als er vom Grabe glorreich auferstand. Da hat er viel getan. Aber das lag noch in der Zukunft. Als er dort in der Weihnachtsgeschichte in Bethlehem, in der Krippe liegt, hat er nichts gesagt und nichts getan. Und damit haben wir es jetzt zu tun. Und uns stehen also diese Hirten, die der Engel gerufen hat, in dem Stall drängen sich, und Stallaterne, Petroleum gab es noch nicht mal, was macht er gebrannt haben, Kriegsbahn, ich weiß es nicht, ziemlich trübe Sache, stehen sie drumherum und die Hauptperson liegt da, ist nur da, ist ein Kind, sagt nichts, tut nichts. Nun sollte man doch meinen, diese Hirten wären sie enttäuscht gewesen. Es sah ja nichts, war nur da. Aber sie waren eben nicht enttäuscht, sie kehrten wieder um, priesen und lobten Gott überschwänglich um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Ja, in aller Welt, was hatten sie denn gehört? Das Kind sagt doch gar nichts. Es sagt ja kein Wort. Was hatten sie denn gehört? Lieben Freunde, jetzt gebe uns Gott Licht, dass wir es kapieren. Das Kind hat kein Wort gesagt. Was haben denn gehört? Dies Kind Jesus ist selber das Wort. Dies Kind Jesus ist das Wort Gottes an die Welt. Wir hörten es eben. So steht Johannes Evangelium. Das Wort Gottes war Mensch, war Fleisch. Und wohnte unter uns. Jesus ist Gottes Fleisch gewordenes, sichtbar gewordenes Wort an die Welt. Jesus ist Gottes letztes Wort an die Welt. Hören Sie, das ist die Chance. Ich rede jetzt gar nicht von der Welt, von Westdeutschland. Entweder hören wir Jesus und sind gerettet, oder wir verachten dieses Wort Gottes. Dann hilft uns die Zeit und Ewigkeit nichts mehr. Dann kann Gott uns nur noch anschweigen. Jesus ist Gottes letztes Wort an die Welt. Das haben Sie gehört. Was? Sie lobten Gott um alles, was Sie gehört hatten. Das Wort war Fleisch. Das haben Sie gehört. Sehen Sie, ich habe mich in diesen Tagen mal mit jemand unterhalten, ob die Hirten das schon begriffen hatten. Was im Johannesevangelium steht, das Wort Gottes war Fleisch und wohnte unter uns. Ob sie sowas schon begriffen hatten. Nur sagt der Betreffende mit mir sprach, das glaube ich nicht. Das ist schon so ein großer theologischer Gedankengang, das haben die Hirten natürlich. Das haben die Hirten natürlich nicht verstanden. Verstehen ja die klugen Leute vom Jahr 59 kaum. Und da habe ich gesagt, das ist die Pointe der Geschichte, dass sie das begriffen hatten. Das Wort Gottes ward Fleisch. Und das haben sie gehört. Was sagt denn dieses Fleisch gewordene Wort Gottes? Da sagt Gott in dem Worte Jesus, Menschenkinder, ich habe euch lieb. Das ist das Fleisch gewordene Wort Gottes an uns. Ich habe euch lieb. Das ist verschlechternd die Sprache. Ich weiß nicht, wo Sie geistig Ihre Position haben, aber das weiß ich. Wer viel mit Menschen zu tun hat, wird, und wer sich selber kennt, wird ein großer Menschenverächter und bitter. Und es ist das Unfassbarste, was es gibt, dass Gott, der uns bis in Grund unseres üblen Herzens kennt, durch Jesus sagt, ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb, ihr Weggelaufenen, ihr Verirrten, ihr Verblendeten, ihr Sünder. Ich habe euch lieb. Hören Sie das von der Krippe her? Dies Wort Gottes war Fleisch. Es ist unfassbar, da sagt Gott, ihr seid so fern von Gott, von mir, dass ich Nein zu euch sagen möchte. Und ich könnte nachts aufwachen und dran denken, dass Gott die Geduld verliert und sagt Nein zu uns. Und da kommt Weihnachten. Und das Wort war Fleisch und da sagt Gott in Jesus, und ich sage Ja zu euch. In Jesus sagt Gott Ja zu uns. In Jesus fängt Gott noch einmal mit uns an. Verstehen Sie das? Das ist eine unerhörte Sache. In Jesus mit diesem Kind fängt Gott noch einmal mit dieser Menschheit, mit ihm und mir noch einmal von vorne an. Gott sagt Ja zu uns. Das ist das Wort, was Fleisch geworden ist. Und sehen Sie, das haben die Hirten gehört. Das, da verstehe ich, sie priesen und luchten Gott um was sie gehört hatten. Das Fleisch gewordene Wort Gottes hatten sie gehört. Aber das heißt hier, wenn wir weitergehen, sie lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Was hatten sie denn nur gesehen? Also ein neugeborenes Kind. Nun muss ich sagen, als alter Familienvater, ein neugeborenes Kind ist immer eine wunderbare Sache. Ne? Oder als Großvater muss ich das nur bereits sagen. Ne? Das ist schon ein wunderbares Ding, nicht? So ein Kind mit, nicht jeder kleine Finger, wie der gebildet ist und so, und Augen, das ist so ein Wunderwerk. Aber ich muss, nicht wahr, diese Hirten hatten nun Babys auch in ihren eigenen Hütten schon gesehen. Deshalb brauchten sie nur wenig nach Bethlehem zu rennen und darüber hätten sie wahrscheinlich eine Nacht um die Ohren geschlagen, wie sie es getan haben und nicht gleich so eine Lobgesänge angestimmt, die nachher um den ganzen Erdball gehen. Meine Freunde, was hatten die Hirten gesehen, dort in dem Stall? dessen Beleuchtung so gar nicht mal klar ist. Was hatten Sie gesehen? Ich muss nochmal das Wort aus dem Johannesevangelium zitieren. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Sie sahen die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Ich muss immer noch ins Gespräch kommen. Da sprach ich mit jemandem, habe es die Hirten den Weg alles so begriffen? Das ist doch alles erst später so offenbart worden. Haben das die Hirten so begriffen? Und da meine Betreffen, das glaube ich nicht. Und da sage ich noch einmal, das ist die Pointe der Geschichte. Das ist der Witz der Sache. Dass diese Hirten Leute waren, denen die Augen aufgetan sind. Und dann sehen sie nicht einen dreckigen Stall, sondern sie sehen, ja, was sehen sie? Gottes Herrlichkeit, den Sohn Gottes. Sie sehen, es ist auf einmal die Mauer weg zwischen Gott und uns. Diese Mauer zwischen Gott und uns. Sie wissen doch um die Mauer zwischen Gott und uns, nicht? Sie wissen doch davon, nicht? Wenn man dagegen rennen kann. Und die Mauer ist auf einmal weg. Und Gott ist in seinem Sohn mitten unter uns getreten. Mitten unter uns getreten. Das haben sie gesehen. Sie sahen die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes voller Gnade und Wahrheit. Die Mauer ist weg. Gott ist unter uns. Unter uns. Verfluchter Menschheit. Sieh, dein Herr und Gott ist nah, nicht im Himmel ferne. Halleluja, er ist da, heißt in deinem Lied. Sehr schrecklich, er ist da. Unter uns. Ach, dass wir so eine Erleuchtung kriegten wie die Hirten. Dass wir so viel mitkriegten wie die Hirten. Sie hörten das fleischgewordene Wort Gottes, ich habe euch lieb, ich fange mit euch nochmal an, ich sage ja zu euch. Und sie sahen die Herrlichkeit Gottes in diesem Jesus. Er ist da. Sehen Sie, ich wünsche uns so viel Licht über die eigentliche Weihnachtssache. Das bei uns am Ende auch heißt, so am vierten Weihnachtstag, heute haben wir so, diesmal haben wir so viele Feiertage, nicht? Dass von uns da heißt, sie priesen und loben Gott um alles, was sie gehört und gesehen haben. Das war das Erste. Drei merkwürdige Tatsachen. Die Hauptperson sagt nichts und spricht nichts und ist nur da. Und man hört und sieht doch. Und jetzt kommt das Zweite. Die Hauptperson ist geradezu sagenhaft unscheinbar. Die Hauptperson ist geradezu sagenhaft unscheinbar. Wo gibt es denn eigentlich eine Geschichte, wo die Hauptperson so unscheinbar ist? So interessant, dass so der Volksglaube dieser unscheinbar aufgeholfen hat. Nicht? Bei all den Krippenbildern, da sieht man Engel um das Kind musizieren. Das war nicht so. Die waren am Felde, auf dem Kind gar nicht. War sagenhaft unscheinbar. Da hat man Weihnachtsmann dazu erfunden. Der sieht doch noch was aus, wenigstens. Nicht? Wenn wir nicht dran glauben. Aber das können sie alles wegstreichen. Das ist hier Geschichte, Geschehenes. Die Hauptperson ist sagenhaft unscheinbar. Erinnern Sie sich nochmal an den Anfang, die kleine Episode aus der Weihnachtsgeschichte, die ich Ihnen erzählte. Da heißt es, dass die Hirten all den Leuten, denen sie begegnet sind, erzählt haben, was sie gehört und gesehen haben. Und da haben die Leute, das heißt da, sie verwunderten sich. Das heißt, die Bürger von Jerusalem haben einfach den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das sind doch einfach verrückte Kerle, diese Hirten. Einfach verrückte Kerle. Ich möchte mal wissen, wo die ihre Begeisterung hernehmen. Sie gar nicht los. Sie sind armes, unscheinbares Kind. Verrückte Kerle, wo die ihre Begeisterung hernehmen. Sehen Sie mal. Wenn ein Mensch aus Niedrigkeit hoch aufsteigt, das reißt uns zur Begeisterung hin, nicht? Ein Aufstieg. Also wenn Eisenhower, der mal kleiner Leutnant war, als er nach Indien kam, jetzt vor ein paar Wochen, da waren Millionen auf den Beinen. ein Mann aufgestiegen bis zur Führung der halben Welt, nicht? Das reißt zu Begeisterung. Oder wenn Nikita Khrushchev am Roten Platz am 1. Mai auf der Kremlmauer steht und die Panzer rollen vorbei und die Düsenmaschinen krachen oben drüber, nicht wahr? Da ein Mann von uns, aus unserer Mitte, ganz schlicht einmal aufgestiegen, da ist die Menge begeistert. Wenn einer aufsteigt, das reicht uns zur Begeisterung hin. Aber hier, ein kleines Kind, und das im Stall, wo sollen wir da Begeisterung herkriegen? Die Hirten waren doch verrückte Kerle, dass sie eine derartige Aufregung um sich her verbreiteten, nicht? So, nun fangen wir auf. Die Hirten haben begriffen, es ist eine große Sache, wenn ein Mensch aufsteigt. Aber es ist millionenmal größer, wenn der lebendige Gott herabsteigt. Und darum handelt es sich in der Weihnachtsgeschichte. Das sieht der Blindeste, wenn ein Mensch aufsteigt. Haarscheider, nicht? Aber braun, rot, schwarz oder wie ist nicht? Schade. Aber lieben Freunde, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie begreifen, für unser Leben ist entscheidend wichtiger, dass der lebendige Gott herabsteigt. Und das ist an Weihnachten geschehen. Es gibt eine Stelle im Philipperbrief, da wird die Leiter förmlich gezeigt, auf der der Sohn Gottes zu uns herabgestiegen ist. Da heißt zuerst, er war Gott gleich. In den ewigen Welten, in himmlischen Räumen. Und dann heißt, er hält das nicht für einen Raub. Er hält es nicht fest wie ein Räuber sein Raub. Er lässt es los. Und dann heißt, er entäußert sich selbst. Er legt die königlichen Gewänder des Sohnes Gottes ab. Und nahm Knechtsgestalt an. Er ward wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Weiter, er erniedrigte sich selbst. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und ward gehorsam bis zum Tode, noch tiefer, bis zum Verbrechertode am Kreuz. Sehen Sie, das ist die Weihnachtsgeschichte. Gott steigt zu uns herunter. Und ich möchte glauben, dass die Hirten darüber froh geworden sind. Und ich will Ihnen sagen, darüber bin ich auch schrecklich froh geworden. Und wenn hier jemand ist, der das nicht ganz begreifen kann, dann will ich es ihm an einer Geschichte deutlich machen. Das ist eine biblische Geschichte. Ihr kennt doch die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Geschichte von dem Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinabzog und da fiel auf dem Weg unter die Räuber. War schon so ein Ding. Die schlugen ihn, verwunden ihn, plündern ihn aus, ziehen die Kleider aus und lassen ihn nackt und halbtot, blutend, da liegen. Er kann sich nicht mehr selber helfen. Sein Leben rinnt ihm weg. Überlegen Sie mal einen Augenblick. Es gab da einen Menschen, der war strahlend aufgestiegen. Das war Kaiser Augustus, der auch in meiner Geschichte vorkommt. Und wenn der in Rom auftrat, dann jauchzten die Massen. Aber denken Sie, der Mann, der da blutend lag, meinen Sie, der Kaiser Augustus hätte dem irgendwas helfen können? Das machte für den Mann gar nichts aus, ob da einer strahlend aufgestiegen war. Aber dass ein Samariter kam und stieg herunter zu ihm, stieg von seinem Maultier, kniet bei ihm nieder, wäscht ihm die Wunden aus und verbindet sie ihm und erbarmt sie über ihn. Das hat ihn interessiert. Und jetzt will ich Ihnen was sagen. Ich habe viele Menschen aufsteigen sehen und wie ein Raketenspuck zischend verlöschen. Hat mein Leben nicht sehr verändert. Ich brauche einen Gott, der zu mir herabsteigt. Und Sie ebenso. Wir brauchen einen Gott, der sich um die Wunden unseres Gewissens kümmert. Was sind unsere Gewissenswunden brennend? Warum sind Sie denn so unruhig, weil es hier drin brennt? Einen Gott, der meine Schuld und Sünde wegnimmt, damit ich nicht im Sterben plötzlich erschrecken muss. Der Pastoren, Abendmahl nimmt er sie weg. Ich brauche einen Gott, der mir meine Schuld wegnimmt. Ich schreie nach einem Gott, der herabsteigt, der meine Schwermut kennt und die Friedelosigkeit des Herzens, der unsere schrecklichen Bindungen kennt. Wie kann man gebunden sein an Geld oder an Menschen oder an schmutzige Geschichten? Wir brauchen Gott, der meine Niederlagen war und unsere Bann, unser Versagen. Ein Gott, der ein neues Leben schenken könnte, der Frieden geben kann wie ein Stroh, der trösten kann über Dinge, wo ein kein Mensch trösten kann. Ein Gott nicht im Himmel fern, ein Gott, der sich mein annimmt, der runterkommt und mich annimmt, wie der barmherzige Samariter. Und der ist gekommen. Das Evangelium von Weihnachten. Er ist heruntergestiegen. Ganz nach unten. Das haben die Hirten gesehen. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beugt. Sehet die Liebe, die gänzlich als Liebe sich zeigt. Ich kann verstehen, dass sie preisen und loben um das, was sie gehört und gesehen haben. Ich möchte ihnen zurufen. Lob Gott, ihr Christen, allzugleich in seinem höchsten Thron, der heut aufschleust sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Ein Heiland haben. Das wollen sie mehr. Ein Heiland haben. Ich muss noch ein drittes sagen. Drei merkwürdige Dinge. Die Hauptperson sagt nichts und tut nichts. Die Hauptperson ist sagenhaft niedrig, unscheinbar. Und das Dritte, was ich Ihnen zeigen möchte, ist dies. Die Hauptperson muss ängstlich gesucht werden. Meine Freunde, ist Ihnen eigentlich mal aufgegangen, wie merkwürdig zweigleisig die Botschaft des Engels war, als er zu den Hirten kam? Das fängt an wie eine Groß-, also drittens, nicht wahr, er muss ängstlich gesucht werden. Ist Ihnen klar, dritter Teil jetzt, nicht? Ist ein bisschen schlechte Luft hier und so, aber Sie müssen mit dem Geist schon dabei bleiben, nicht? Sie können den ganzen Tag mal ja dösen, aber heute, jetzt, diese Viertelstunde, müssen die Botschaft anhören. Das kann ich nicht helfen. Müssen Sie hören. Das dritte ist, diese merkwürdige Tatsache, dieser Hauptperson muss ängstlich gesucht werden. Ich sage ängstlich gesucht werden. Ich sage, ist Ihnen das schon mal aufgefallen, die merkwürdige Zweigleisigkeit der Botschaft des Engels? Nicht, also sitzen die hier auf dem Feld, und wird's hell, als wenn eine Atombombe irgendwo krepiert wäre, und dann steht ein Bote Gottes vor ihnen, fürcht euch nicht, keine Aufregung, ich verkünde euch freudige, große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Meine Freunde, das klingt wie eine großartige Proklamation. Gewaltige Worte, alles Volk, gewaltige Freude, keine Furcht mehr in der Welt. Gewaltige Proklamation. Und auf einmal, im nächsten Augenblick, kommt mir der Engel vor, verzeihen Sie, dass ich so sage, wie ein freundlicher Schutzmann, das gibt's, wie ein freundlicher Schutzmann, der einem den Weg zeigt, damit man sich gar nicht verläuft. Und er wird finden, das Kind in Windeln gewickelt, und ich sage mal auf, wie diese Proklamation, ganz groß alle Proklamation, in der zweiten Hälfte auf einmal, eine ganz genaue Wegbeschreibung, damit Sie es nicht verfehlen können. Und sehen Sie, da wird ganz deutlich gemacht, es genügt nicht, dass ich diese Kunde zur Notiz nehme. Gott hat den Himmel aufgeschlossen, seinen Sohn gegeben. Es gibt eine Erlösung, es gibt eine Heilung für den Verwundeten da auf der Straße zwischen Jerusalem und Jericho. Sondern jetzt muss ich mich aufmachen und dies Kind suchen. Es genügte nicht, dass die Hirten sagen, das war eine Botschaft. Schön, einfach schön. Und der konnte prägen. Werner Pastor, der kann das gar nicht so. Der Engel konnte prägen. Wundervoll. War ein richtiger Anfang für Weihnachten so.
Und dann machen sie weiter mit ihren Schafen. Das ging nicht. Das ging nicht, meine Freunde. Sondern jetzt hieß es aufstehen. Laternen sind wir noch nachts nicht. Nach Bethlehem laufen, rumfragen, Leute beunruhigen, sich beschimpfen lassen, machen nicht so einen Krach mit der Nacht. Sich auslachen lassen. Was soll der Quatsch hier? Sich auslachen lassen, ganz egal. Bis es hieß, ich stehe an deiner Krippe hier. O Jesu, du mein Leben. Meinen Sie denn, wenn Sie auch noch eine Spur davon begriffen haben, dass Gott einen Heiland schickt, Sie könnten in Ihren alten Sünden, in Ihrem alten Leben, in alten Gewohnheiten und all dem bleiben? Bitten Sie doch nicht ein. Bleiben Sie ewig in Finsternis. Wer schon nur gehört hat von Ferne, für den heißt, du Buße, kehr um, steh auf. Jetzt beginnt was Neues. Such das Kind. Nun muss ich schließen, ich wünsche es Ihnen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie erfahren, was da in diesem unbeschreiblich schönen Paul Gerhard liegt, steht, dass wir das erfahren, alle miteinander. Ich lag in tiefer Todesnacht, das ist sicher wahr. Du wurdest meine Sonne, du Kind, du Jesus. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugerichtet, wie schön sind deine Strahlen.